Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der vorletzten von 10 Folgen aus dem Band Starke Meinung zu brennenden Themen von Edgar Kerret, übersetzt von Barbara Linner. Jens Harzer, Peter Jordan und Torben Kessler lesen die Stories Kanten, Zen für Anfänger, Das Leben, eine angebrachte Enthüllung und Wer weiß besser als wir. Los geht's mit Peter Jordan und
Kanten. Und dann fingen sie an, darüber zu streiten, was auf dem Grabstein stehen sollte. Noams Vater wollte Sohn, irgendwas und Freund, gepflückt in der Blüte seines Lebens, schreiben. Er wusste noch nicht, was das irgendwas sein sollte, nur dass da noch was stehen müsste, etwas Drittes, wegen dem Rhythmus. Noams Mutter ärgerte das Wort gepflückt. »Was soll denn gepflückt heißen?« widersprach sie. »Ist er vielleicht eine Guave?« Sie wollte ermordet schreiben, was die Diskussion zu noch hitzigeren Tonlagen steigerte. Noams Vater zischte, das sei dermaßen typisch für sie. Wütend werden, alles verdrehen, Schuldige suchen. Worauf Noams Mutter entgegnete, wenn er einen betrunkenen jungen Kerl, der mit 100 km/h über einen durchgezogenen weißen Mittelstreifen geschossen war und ihren Sohn getötet hatte, Pflücker nennen wolle, dann viel Vergnügen damit, aber nicht auf dem Grabstein von Noam. Und dann fing Noams Mutter still zu weinen an. Sein Vater ging zu ihr und umarmte sie. Sie waren schon seit ungefähr 200 Jahren geschieden. Noam hatte mir einmal erzählt, dass er seit seiner Geburt seine Mutter und seinen Vater nie zusammen im gleichen Raum gesehen habe, nicht einmal auf einem Foto. Als Kind hatte er versucht, eins zu finden, aber Noams Vater hatte keine Fotoalben und seine Mutter hatte seinen Vater akribisch aus allen Bildern, die sie aufgehoben hatte, herausgeschnitten. Aus allem. Sogar aus denen von der Hochzeit. Und dann löste Noams Vater die Umarmung, ließ aber einen Arm auf der Schulter von Noams Mutter und schlug vor, dass ich den Text formulieren solle, der auf dem Grabstein eingraviert sein würde. So würden sie nicht streiten. Außerdem sei ich Schriftsteller und Worte mein Beruf. Garantiert würde ich es besser machen als sie beide. Ich wollte mich höflich weigern, erklären, dass zwischen der Inschrift auf einem Grabstein und Prosa keinerlei Zusammenhang bestehe, aber Noams Mutter, die nun nicht mehr weinte, sagte, er habe recht. Das wäre, was Noam gewollt hätte. Außerdem biete es sich auch an, weil ich der letzte Mensch gewesen sei, der ihn lebend gesehen hatte. Und dann ging Noams Vater ganz schnell einen Stift und Papier holen, als würde er riechen, dass ich mich bei der ganzen Sache nicht wohlfühlte und versuchte, mich irgendwie festzunageln. Er verrückte quietschend einen der Stühle in der Küche und bedeutete mir, mich zu setzen. Ich wollte nicht, aber ich hatte keine Wahl. Norms Mutter ließ sich links von mir nieder, sein Vater rechts von mir. Es fühlte sich seltsam an, unnatürlich, ein bisschen wie einen Mietvertrag zu unterschreiben. Ich wusste, ohne einen Text für den Grabstein würde ich hier nicht wegkommen. Dabei wäre ich wirklich gerne gegangen. Zunächst schrieb ich, um Zeit zu gewinnen, Norms Geburts- und Sterbedatum auf das Blatt. Noams Vater bemerkte, man müsse die Daten nach der hebräischen und nicht nach der christlichen Zeitrechnung schreiben. Ich nickte, als hätte ich das schon gewusst und erklärte, ich sei nicht besonders gut mit den hebräischen Datumsangaben in Buchstaben. Noams Vater lehnte sich zurück und sagte halb zu sich selbst, ein hebräischer Schriftsteller, der nicht gut ist in hebräischen Daten? Und dann begann ich wie wild alle möglichen Dinge über Noam aufzuschreiben. Wie begabt und gut aussehend er war, wie alle ihn liebten, wie er uns fehlen würde, eine Lücke hinterlassen würde und noch mehr solches Zeug. Noams Mutter sagte, das geht nie im Leben auf den Grabstein, das ist viel zu lang. Sein Vater entgegnete, aber es ist schön, schön und richtig. Noams Mutter betrachtete mich mit ihren kühlen grünen Augen und fragte, was der letzte Satz gewesen sei, den Noam zu mir gesagt habe. Das setzte mich unter Druck. Ich fing an zu stottern. Noams Vater mischte sich ein und fragte, was das jetzt damit zu tun habe, worauf sie sagte, das habe etwas damit zu tun, weil dieser letzte Satz etwas sein könnte, das man möglicherweise auf dem Grabstein eingravieren könne. Das überzeugte Noams Vater. Ich tat so, als ob ich versuchte, mich zu erinnern, es mir aber nicht einfallen würde, doch sie ließen nicht locker. Noams Vater bemerkte, wir hätten Zeit. Er schlug vor, mir einen Kaffee zu machen. Er bot auch Noams Mutter einen an, aber sie sagte, sie sei nicht durstig. Auch während sie ihm antwortete, wandte sie ihren Blick nicht von mir ab. Ich erzählte, dass Noam, bevor er ins Auto eingestiegen war, zu mir gesagt hätte, »Schau uns an, wir sind keine Kinder mehr.« Noams Vater sagte, man könne schreiben, »Sohn, kein Kind mehr und Freund«, was allerdings etwas gezwungen klingen könnte. Noams Mutter fixierte mich weiter und sagte, ich würde lügen, dass Noam so etwas nie zu mir gesagt hätte. Und dann klingelte mein Handy. Ich schaute auf das Display. Dort stand anonyme Nummer. Ich tat so, als sei es ein wichtiger Anruf. Am anderen Ende der Leitung lief eine automatische Mitteilung. Ich brauchte ein paar Sekunden, um das zu begreifen. Es war jemand mit dem Namen Aviram Yefrach, der für das Bürgermeisteramt von Ramat Gan kandidierte. Dieser Yefrach versprach, wenn ich ihn wählen würde, würde er die Korruption ausrotten und für mehr Parkplätze sorgen. Ich wohnte schon seit Jahren nicht mehr in Ramat Gan, hatte mir aber nie die Mühe gemacht, die Adresse umzumelden. Yefrach sagte, Ramat Gan sei eine traurige und tote Stadt, doch er würde sie wieder zum Leben erwecken. Ich hörte mir die Mitteilung bis zum Ende an und sagte dann, »Gut, in einer halben Stunde bin ich bei Ihnen.« Als sie mich zum Auto begleiteten, sagte Noams Mutter, ich würde sie anlügen. Ein Elternpaar anlügen, das seinen Sohn verloren hatte, das sei hässlich. Und dann fing Noams Vater an, sie anzuschreien. Ein Freund von Noam, ein berühmter Schriftsteller, stelle sich freiwillig, ohne Gegenleistung, zur Verfügung, ihnen mit der Inschrift für den Grabstein zu helfen, und sie, statt sich gefälligst zu bedanken, müsse ihn beleidigen. »Du warst schon immer so«, sagte er, »wie es auch in der Bibel steht. Wenn ich abstürze, will ich alle anderen mitreißen. Wenn es dir schlecht geht, sorgst du schon dafür, dass es allen anderen auch so geht.« Noams Mutter fing wieder an zu weinen, diesmal hörbar. Sie versuchte, sich zusammenzunehmen, doch es gelang ihr nicht. »Bitte ihn um Entschuldigung«, verlangte Noams Vater, »und zwar jetzt. Oder er fährt und kommt nicht zurück. Und allein schaffen wir beide es nie im Leben, diesen Text fertig zu kriegen.« Ich versuchte, ihn zu bremsen. Ich sagte, eine Entschuldigung sei nicht nötig, es sei alles in Ordnung. Ich müsse jetzt nur einfach fahren, aber nach dem Termin könne ich sie anrufen und wir würden das Ganze telefonisch erledigen. Das brachte Noams Mutter nur noch mehr auf. Ich weiß, ich hätte diesen Ausdruck »alles in Ordnung« gegenüber einer Mutter, die gerade ihren Sohn verloren hat, nicht benutzen sollen. Was für eine Art hebräischer Schriftsteller war ich? Einer, der die hebräischen Daten nicht beherrscht und nicht einmal die richtigen Worte wählen kann. Und dann wiederholte Noams Mutter, ich sei ein Lügner. Ein Lügner und ein Feigling. Schon immer gewesen. Auch in meinen Geschichten. Noam hatte ihr meine Bücher immer mit zittrigen Händen gebracht, als sei ich mindestens eine Art Tschechow. Aber sie hatte es immer gespürt. Die abgeflachten Kanten, diese Heuchelei. Da war immer alles drin, außer der Wahrheit. Sie hatte das Noam nie gesagt. Wollte nichts kaputt machen. Wo er das endlich geschafft hatte, einen Freund aufzutreiben. Aber jetzt sei nicht der Zeitpunkt, höflich oder nett zu sein, sagte sie. Jetzt war es keine süßliche Geschichte mehr, die ich mir mühsam aus den Fingern saugte, um bei ein paar Tanten mit aufgehübschten Fingernägeln, die bei Steinmatzki Bücher verkauften, lieb Kind zu machen. Sie standen draußen neben mir. Ich saß bereits im Wagen, den Schlüssel im Anlasser, aber die Autotür stand noch offen, und trotz der Kälte wagte ich es nicht, sie zu schließen. Es herrschte ein peinlich berührtes Schweigen. Und dann sagte Noams Vater, wenn Noam kein Einzelkind gewesen wäre, hätte man schreiben können, Sohn, Bruder und Freund. Aber was sollte man machen? Sie hatten ihn gerade so auf die Welt gebracht. Und als er nicht mal 3 Monate war, hatten sie sich beim Rabbinat schleunigst scheiden lassen. Auf der Rückfahrt nach Tel Aviv versuchte ich, mir einen Text für den Grabstein auszudenken. Etwas, das ich ihnen per SMS schicken könnte, statt einer Entschuldigung oder Blumen. Der letzte Satz, den Noam zu mir gesagt hatte, bevor er losfuhr, war, »Das war's. Finito. Ich und du sind fertig miteinander.« Das wäre gar kein schlechter Satz für einen Grabstein, aber nicht für den von Noam. Ich versuchte, ihn zu vergessen. Wühlte in den ganzen restlichen Wörtern herum, mit denen mein Kopf voll war, auch in denen, die nicht wirklich passten, und versuchte, sie zusammenzupressen, damit sie sich auf einem Marmorrechteck von 75 auf 175 Zentimetern unterbringen ließen. Aber ganz egal, wie ich sie arrangierte, Am Ende fügten sie sich immer zu einer Geschichte zusammen.
Zen für Anfänger. Für Tamara. Als er die Lehrerin am Schluss der Yogastunde bezahlte, schenkte sie ihm einen langen, eingehenden Blick, und statt ihm zu danken oder ihn zu verabschieden, sagte sie zu ihm: Du musst lernen, loszulassen. Gavri gab keine Antwort, sondern nickte nur. Es ärgerte ihn, dass sie so etwas zu ihm sagte. Einfach so, mitten aus dem Nichts. Sie war Yogalehrerin, keine Psychotherapeutin oder ein Guru oder wie immer man das nennen mochte. Und er kam zu ihren Stunden, um weniger an Rückenschmerzen zu leiden. Das war alles. Ende. Diese Lehrerin, Lital, war ziemlich pummelig. Aber Gavri würde nie im Leben mit etwas wie »Du musst mit den Süßigkeiten aufhören« über sie herfallen. Die Leute wissen manchmal nicht, wo ihr Platz ist, dachte er sich, während er die Treppen in seinem Haus hinaufstieg. Aber als er im dritten Stockwerk angelangt war, begann ihn etwas anderes zu irritieren. Auf der rechten Seite der Etage, wo die Wohnungstür hätte sein sollen, befand sich die braune Holztür der Nachbarin Stella mit dem Schild Familie Kirschner, während seine bekannte weiße Tür mit Omrikis Kindergartenzeichnung von einem Schiff und ihren Namen Omriki, Mirit und seinem darauf jetzt auf der linken Seite war. Gavri steckte zögernd den Schlüssel ins Schlüsselloch und die Tür ging sofort auf. Im Wohnzimmer sangen Mirit und Omriki ein Kinderlied mit und Omriki rannte ihm entgegen und schrie: »Papa, die Kindergärtnerin hat heute einen Lego-Wettbewerb gemacht und ich hab gewonnen!« »Mein kleines Genie«, sagte Gavri und wuschelte die Haare des Jungen. »Sag mal«, flüsterte er gleich darauf Mirit zu, »was ist das für eine Geschichte mit der Tür?« Mirit verstand nicht so recht, wovon er redete. »Sie ist auf der linken Seite«, erklärte Gavri. Und als Mirit ihn fragend anstarrte, verlor er die Geduld. »Erinnerst du dich nicht, dass die Tür zu unserer Wohnung rechts war?« »Nein«, erwiderte Mirit und lächelte entschuldigend. »Du kennst mich doch. Ich habe einen schrecklichen Orientierungssinn.«
»Mirit«, versuchte es Gavri in dramatischem Ton, »schau mich an. Die Tür war ganz sicher auf der anderen Seite des Stockwerks. Glaubst du mir das?«
»Ich glaub's dir ja«, lachte Mirit, wenn auch etwas gezwungen. »Ich glaub's dir echt. Aber warum machst du so ein großes Ding draus? Ist es wirklich so wichtig, auf welcher Seite vom Gang wir wohnen?« Am Abend traf Gavri Stella, die Nachbarin, im Treppenhaus. Und als er sie fragte, ob sie sich zufällig erinnere, auf welcher Seite des Stockwerks ihre Wohnung am Morgen gewesen sei, sah sie ihn an, als ob er verrückt geworden sei. »Im Grunde«, dachte sich Gavri nachts im Bett mit offenen Augen, »ist es wirklich keine so große Sache. Und in immobilienmäßiger Hinsicht haben wir von dem ganzen Tausch nur profitiert. Denn jetzt, wo die Wohnung nach hinten rausliegt, ist sie sogar mehr wert.« Trotzdem fiel es ihm schwer einzuschlafen. In seiner nächsten Yogastunde versuchte er, mit der Lehrerin ein bisschen Smalltalk zu machen. Er sagte zu ihr, dass er infolge der Stunden mit ihr begonnen habe, über Buddhismus nachzulesen, und das sei sehr interessant. Sie nickte und meinte, dass tatsächlich jemand in ihrem Ausbildungskurs für Yogalehrer gesagt habe, dass das zusammenhänge. Doch sie hätte es mehr mit der physischen Seite von Yoga und habe es noch nicht geschafft, sich in so etwas zu vertiefen. Als er nach dem Unterricht wieder in seiner Straße ankam, hatte er Schwierigkeiten, das Gebäude zu finden, in dem sie wohnten, was merkwürdig war. Denn all die Jahre hatte sich das Haus neben der Haltestelle der Buslinie 15 befunden. Aber jetzt war es plötzlich zur anderen Straßenseite gewechselt. Omriki wartete im Wohnzimmer in einem Piratenkostüm auf ihn, das ihm Mirit zu Purim gekauft hatte. »Na, was sagst du?« jubelte Mirit. »Wir haben einen echten Piraten zur Welt gebracht.« »Ho, ho, ho«, schwenkte Omriki sein Plastikschwert. »Gib mir deine ganzen Schätze, oder ich verfüttere dich an die Haifische.« »Bezaubernd«, sagte Gavri. »Ganz zauberhaft. Nur sag mal, ist dir aufgefallen, dass unser Haus gewandert ist?« Mirit sah ihn mit besorgtem Blick an. »Liebster«, flüsterte sie, »du fängst doch jetzt nicht wieder damit an, oder? Stella hat mir gesagt, dass du auch mit ihr darüber geredet hast, über diese Sache mit den Verschiebungen. Das hat sie ziemlich aufgeregt. Sie ist ja schon eine alte Frau und nicht mehr ganz gesund und...
Nein, nein, unterbrach sie Gavri. Es geht nicht um die Wohnung. Nur unser ganzes Gebäude, das war einmal auf der Ostseite vom Platz und jetzt ist es auf der gegenüberliegenden Seite. Ist dir das nicht aufgefallen, als ihr vom Kindergarten zurückgekommen seid?
Nein, bekannte Mirit. Ich habe nicht darauf geachtet. Warum? Ist diese Seite weniger gut?
Als Gavri das nächste Mal von der Yogastunde zurückkehrte, war er den ganzen Nachhauseweg über angespannt. Diesmal hatte sich das Gebäude nicht bewegt. Aber er entdeckte, dass ihre Wohnung jetzt im 4. Stock lag. Zuerst dachte er daran, mit Mirit darüber zu sprechen, doch er ließ den Gedanken rasch fallen. Er trat auf den Balkon. Jetzt, wo sie die Seite gewechselt hatten und ein Stockwerk höher geklettert waren, konnte man von hier aus das Meer sehen. Mirit kam ihm nach und brachte ihm ein Glas mit Diät-Cola. Und dann saßen sie beide da und betrachteten schweigend die rote Sonne, die im Wasser zu verschwinden begann.
»Woran denkst du, Liebster?« fragte Mirit und streichelte sein Gesicht.
»Ach, nichts weiter«, lächelte Gavri und legte seine Hand auf ihre Schulter. »An etwas, das mir die Yogalehrerin vor ein paar Stunden gesagt hat.«
»Willst du noch eine Cola?« fragte Mirit. »Eine Kleinigkeit zum Naschen?«
»Danke«, sagte Gavri und seufzte. »Ich brauche gar nichts mehr.«
Das Leben, eine angebrachte Enthüllung. Leben ist die einfachste Sache der Welt. Deine Mutter presst und von der anderen Seite der Gebärmutter zieht jemand im weißen Kittel. Du plumpst heraus und ein anderer schneidet dir die Nabelschnur durch. Du fängst an zu weinen. Das Licht ist zu stark, Luft dringt in die Lungen. Luft tritt aus, Luft geht hinein, Luft kommt heraus, rein, raus, wie einfach und leicht. Kein Gedanke, keine Sorgen. Du lebst. Leben ist das Leichteste von der Welt. Überleben, das ist schon eine andere Geschichte. Sie überfallen dich mit Mistgabeln, sie attackieren dich mit Knüppeln. Sie bekämpfen dich mit Äxten, mit Krankheiten, mit Autos. Sie kommen dir mit Tsunamis, mit Erdbeben, mit einem Schlaganfall daher, mit einem bösartigen Tumor, mit einem gutartigen Tumor, einem bösartigen Tumor, einem gutartigen Tumor, einem bösartigen Tumor. Da lass mal sehen, wie du da lebend davonkommst. Und wenn es dir einstweilen irgendwie geglückt ist zu überleben, dann ist es an der Zeit, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen und zu versuchen, dich auch zu kümmern. Um eine jaulende Katze im Hof, ein schreiendes Baby auf dem Nachbarbalkon, um einen wimmernden Obdachlosen am Bürgersteig gegenüber. Ich weiß, das ist nicht leicht. Überleben ist wenigstens intuitiv. Ein Bär verfolgt dich, du flüchtest. Aber dich um etwas kümmern, Anteil nehmen, das ist für Fortgeschrittene. Zu versuchen, zwischen zwei fremden Menschen zu vermitteln, die auf der Straße streiten, dein Salamibrot, das du dir am Morgen für die Arbeit gemacht hast, dem Mann mit dem löcherigen Hemd zu geben, der dir hungrig zu sein scheint, dich plötzlich daran zu erinnern, dass diese Salami eigentlich aus den dünnen Scheiben einer Kuh besteht, die nicht sterben wollte. Zu verstehen, dass du nur ein Teil von etwas Größerem bist, Teil einer riesigen, blutenden menschlichen Wunde. Dass es für diese Krankheit der Anteilnahme kein Heilmittel gibt und nie geben wird. Tod ist eine Tatsache. Die offene Frage ist nur, wie und wann. In der Wiege, durch Ertrinken, wegen einer undefinierbaren Krankheit, betrunken auf dem Nachhauseweg von der Bar, durch einen Verkehrsunfall auf der Ayalon-Schnellstraße. Er kommt, und es ist fast schon überraschend, wie vorhersagbar das ist. Er kommt. Und sofort danach Stille.
Und wer weiß besser als wir? Der Mann, der im Café mir gegenüber saß, redete ununterbrochen. Er war Amerikaner und er erzählte mir, dass er 3 Bücher geschrieben hatte, von denen eines einen sehr bedeutenden internationalen Preis gewonnen hatte, von dem ich noch nie etwas gehört hatte. Er redete schnell, als ob er zu viele Dinge zu sagen hätte und alle bewältigen müsste, und jeder zweite Satz von ihm begann mit »Und wer weiß besser als wir?« Das gab mir das Gefühl, als wären wir ein Wesen, siamesische Zwillinge, die zwar unabhängig voneinander mit dem jeweils eigenen Armen winken konnten, aber ein einziges großes, schmerzendes Herz gemeinsam hatten, das wie ein riesiges Metronom schlug, das nur er und ich hören konnten. »Und wer weiß besser als wir«, sagte er wieder, »dass ein kreatives Werk alles in allem ein Ablenkungsmanöver ist. Die Vortäuschung einer lebensprallen, karnevalistischen Realität, die uns von der tatsächlichen, kalten, enttäuschenden und seelenlosen Wirklichkeit ablenken soll.« Der amerikanische Schriftsteller hatte kreatives Schreiben an einer renommierten Universität im Mittleren Westen studiert und dort mit Auszeichnung abgeschlossen. Er hatte eine Familie gegründet, ein Kind in einem grauenvollen Verkehrsunfall verloren, sich scheiden lassen, war zum Judentum übergetreten und wieder ausgetreten und hatte sich einer weltweiten gesellschaftlichen Bewegung angeschlossen, die für Minimalismus stand. Er erzählte mir stolz, dass sich nur 2 Paar Unterhosen und ein Schreibstift in seinem Besitz befänden. Ein Mensch sollte immer noch ein paar Unterhosen zum Wechseln dabei haben, aber ein Stift? Er zwinkerte mir zu. Einer ist mehr als genug. Ich sagte ihm, dass ich mit dem Computer schreiben würde, und er schüttelte kummervoll den Kopf. »Das versetzt dich in eine Position von Schwäche«, warnte er. »Ein Stift ist ein Stift, aber ein Computer bedeutet Strom, technischer Support, Software-Updates und noch alle möglichen Dinge, die zwischen dir und deinem Werk stehen können.« Ich nickte. Vielleicht war es wirklich besser, mit einem Stift zu schreiben. »Wenn die Frage nicht zu persönlich ist«, fuhr er mit sanfter Stimme fort, »wie viel Paar Unterhosen hast du im Schrank?« Ich gab zur Antwort, dass ich mich nicht erinnerte. Ich wusste, dass ich mindestens 20 hatte, aber ich hatte Angst, damit herauszurücken. Ich fürchtete, dass es zwischen uns stehen könnte. »Schau, was für ein Sonnenuntergang«, sagte der amerikanische Schriftsteller zu mir und deutete über meine rechte Schulter. Der Höflichkeit halber drehte ich mich um. Die Sonne begann gerade im Meer zu versinken. »Ich und du, wir beide sind Glückskinder«, sagte er. »Denk mal daran. Während der Durchschnittsmensch die Schönheit des Sonnenuntergangs nur für einen kurzen Moment erlebt, können wir, du und ich, uns mit Hilfe des Schreibens diese Schönheit für immer bewahren.« Es war wirklich ein wunderschöner Sonnenuntergang, aber mein Nacken begann zu schmerzen. »Ich werde über diesen Sonnenuntergang schreiben«, erklärte der amerikanische Schriftsteller in einem resoluten Ton, der fast wie eine Drohung klang. »Ich auch«, sagte ich, »ich auch.« Schon da wusste ich, dass meine nächste Geschichte von jemandem handeln würde, der einen steifen Nacken bekommt.
Jens Harzer, Peter Jordan und Torben Kessler mit 4 Stories aus dem Band Starke Meinung zu brennenden Themen von Edgar Kerret in der Übersetzung von Barbara Linner. Eine Produktion von MDR, HR2 und NDR Kultur. Das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen. Alle 33 Stories dieses Buches finden Sie in der ARD Audiothek. Morgen dann die letzte Folge bei uns.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp. Im gestern vorgelegten Koalitionsvertrag von Union und SPD sind Haushalt und Finanzen wichtige Themen. Von den Plänen der künftigen Bundesregierung können auch Bürgerinnen und Bürger direkt profitieren. Aus Berlin, Lothar Lenz.
Da gibt es eine ganze Reihe von Punkten. Die Pendlerpauschale soll erhöht werden und das Kindergeld an die Kinderfreibeträge gekoppelt. Das heißt, dass niedrigere Einkommensgruppen stärker profitieren. Und wenn die Koalition die Strompreise für die Unternehmen senken will, dann können auch Privathaushalte etwas davon haben. Für einen 4-Personen-Haushalt kann das mehrere hundert Euro im Jahr ausmachen. In der Gastronomie soll die Preissteigerung gebremst werden. Die Umsatzsteuer auf Speisen soll nämlich dauerhaft bei 7% bleiben. Und das Deutschland-Ticket wird es wohl weitergeben. Allerdings kann es in ein paar Jahren deutlich teurer werden.
Nach der Einigung von CDU, CSU und SPD auf einen Koalitionsvertrag entscheiden